Wiebke Bruns, es gibt in diesem Frühjahr ein aufregendes und auch ein verstörendes Buch. Es ist die Geschichte einer deutschen Familie. Es ist die Geschichte ihres Vaters, überschrieben Meines Vaters Land. Verstörend ist für mich zweierlei. Nämlich ihr Vater, der im August 1944 als Mitwisser des Attentats vom 20. Juli in Plötzensee hingerichtet wurde. Und er war fast bis zu seinem Ende ein selbstverständlicher Nationalsozialist, früh in die NSDAP eingetreten, auch früh in die SS. Das ist die eine Seite. Mich hat aber auch verstört, dass sie, seine jüngste Tochter, die fünfte der Geschwister, an ihre ersten 6 Jahre, und sie waren damals 6 Jahre, als ihr Vater hingerichtet wurde, keine Erinnerung haben. Sie tauchen in diesem Buch auf als Chronistin, sie sind auch manchmal temperamentvolle Kommentatorin, aber es gibt keine emotionale Erinnerung, so als ob da eine große Blockade da war. War das für Sie hilfreich oder war das?
Es ist tatsächlich so, dass die Erinnerung an die ersten Jahre weg ist. Meine nächstältere Schwester, die 5 Jahre älter ist, die hat eine sehr lebendige Erinnerung an ihn. Das war für mich ja weder hilfreich noch hinderlich. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Beziehung zu der Funktion Vater. Ich bin aufgewachsen, wie viele andere auch, ohne Vater. Ich habe mich nie danach gesehnt. Ich habe nie irgendwie das Gefühl eines Defizits gehabt. Jedenfalls nicht, was den Vater betrifft. Die Nachkriegszeit war defizitär für uns alle. Aber der Vater war nicht jemand, den ich wirklich vermisst habe. Ich muss Sie übrigens eben noch ein bisschen korrigieren. Ich glaube nicht, dass mein Vater tatsächlich bis kurz vor seinem Ende überzeugter Nationalsozialist war. Sondern er hat sich ja nach dem sogenannten Röhmputsch 1934 wirklich komplett zurückgezogen aus der Partei und aus der SS. Ich habe versucht herauszufinden, ob er hätte austreten können. Und die Auskünfte waren widersprüchlich. Wahrscheinlich wäre es nicht klug gewesen, auszutreten, man muss mal so sagen. Damals schon nicht. Aber er war ein überzeugter Offizier. Das war er. Er lebte auf, als 1935 die Wehrpflicht wieder eingeführt wurde und die Wehrmacht wieder aufgebaut wurde. Und das war seine Welt. Die Nazis waren nicht wirklich seine Welt.
Sie beschreiben etwas anderes und das zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr Buch, nämlich, dass es eigentlich keine Empörung darüber gibt, was den Juden angetan wurde. Das beschreiben Sie sowohl bei Ihrem Vater, also schon ganz früh im Ersten Weltkrieg, so eine Bemerkung, wo er von Judenlümmeln redet, aber auch bei Ihrer Mutter, die empört ist über die Reichspogromnacht oder damals hieß es Reichskristallnacht, aber sich schämt für die Deutschen, aber nicht denkt daran, was wurde den Juden angetan. Warum ist da so eine blinde Stelle?
Ich kann es wirklich nicht begreifen, wie es so ist. Ich habe wirklich keine Antwort. Ich habe Spekulationen. Oder lassen Sie mich mal eben zurückgehen in den Ersten Weltkrieg und die Judenlümmel, die in seinem Brief vorkommen. Damals war Antisemitismus gesellschaftsfähig. Das war ganz klar, man war irgendwie ein latenter Antisemit, da sie nicht mit Juden befreundet waren, da Juden nicht ihnen unmittelbar auf die Pelle rückten. Sie wohnten ja nicht in Berlin. Man muss schon sagen, also Halberstadt war was anderes als Berlin. Sie kannten keine Juden oder kaum. Und das war gesellschaftlich akzeptiert. Und so muss man den jungen HG verstehen.
HG, das ist Hans-Georg, Ihr Vater, den Hans Sie so... Hans-Georg
muss ich natürlich...
Ach, Hans-Georg.
Verstehen, dass er Hans-Georg hieß. Der arme Junge hat sich Zeit seines Lebens mit der Betonung auf der zweiten Silbe rumgeschlagen. Er heißt Hans-Georg. Das war unterverstanden und akzeptiert und war weder schlimm noch nachdenkenswert, nichts dergleichen. Immer wieder redet er ja davon, dass er mit irgendwelchen Leuten die Judenfrage diskutiert, Anfang der 20er Jahre. Aber das war auch eher ein Gesellschaftsspiel in konservativen Kreisen. Das war noch nicht wirklich bedrohlich und schon gar nicht gewalttätig. Was dann später passierte, ist für mich auch ein Rätsel. Besonders wundert es mich, dass Else, das ist die Mutter, noch nicht mal nach dem Krieg, als sie hat 47 wieder angefangen, Kindertagebücher zu schreiben und hat die Zeit von 44 bis 47 aufgearbeitet und nichts kommt vor über das, was die Deutschen den Juden angetan haben. Ich weiß von HG, dass der auch relativ unbefangen war. Er ist 3-mal in Situationen gekommen, in denen einmal wurde er denunziert, weil er mit einer jüdischen Firma, die schon lange Geschäftsbeziehungen mit IG Klamroth hatte, für den die Geschäfte wahrnahm. Es gibt die zweite Geschichte, wo er für die Familie Löwendorf in Matthiazoll Hilfestellung leisten wollte, was damals schon schwierig war und dann letztendlich auch missglückte. Er war mit Sicherheit kein erklärter Antisemit, aber es kann ihn auch nicht sonderlich berührt haben. Oder, also bei ihm weiß ich es nicht, weil er es nicht aufgeschrieben hat. Und bei Else, sie hat sich daraus gestohlen.
Ja, bei ihrer Mutter finde ich es irgendwie noch eigentlich dramatischer. Ihre Mutter hat bis 1987 gelebt und sie haben in einem Interview gesagt, es war ein ungeschriebenes Gesetz in unserer Familie, diesen wunden Punkt, also Attentat, den Vater, nie zu berühren. Und nun haben sie ja schon angefangen, soweit ich weiß, 79 kam die Idee, als sie einen Dokumentarfilm über den 20. Juli sahen, über da plötzlich, ja, über die Verhandlung plötzlich, das steht ihr Vater dort. Mhm. Und sie haben gesagt, ich muss der Sache nachgehen. Und da hat immer noch ihre Mutter gesagt, ich kann dazu nichts sagen.
Ich habe sie gar nicht gefragt, sie war 80 damals. Und sie war kaputt. Sie war fürsorgebedürftig, nenne ich das, glaube ich, in dem Buch. Es wäre mir im Traum nicht eingefallen, sie zu quälen. Und etwas, von dem ich hoffte, es sei unter irgendeiner Schicht verborgen in ihrer Psyche, wieder herauszuholen. Ich habe jetzt erst, als ich das Buch geschrieben habe, begriffen, wie tief die Wunde war. Denn die beiden haben ein tiefes Ehezerwürfnis gehabt, bevor er hingerichtet wurde, und hatten nicht mehr die Gelegenheit, sich zu versöhnen. Und wenn ich heute die Aufzeichnungen meiner Mutter aus der Zeit nach dem Krieg sehe, dann sehe ich, wie sie das gequält hat. Das wusste ich damals nicht, sondern es war einfach ganz klar, da rührst du nicht ran, das machst du nicht.
Und wie ging es da Ihren Geschwistern? Haben Sie mit denen darüber offen reden können?
Ja, Ursula hat sich irgendwie rausgeklinkt. Das ist die, deren Mann auch hingerichtet worden ist. Ursula war eine unpolitische Person, die auch nicht sehr erhellend gewesen wäre, glaube ich. Ich habe sie zärtlich geliebt, aber wegen anderer Dinge. Also Barbara, ja. Barbara, die älteste Schwester, die war eine sehr politische Person. Die wurde dann, nachdem sie eine begeisterte Nationalsozialistin war, sie war 21, als mein Vater starb, und hat sich dann mental davon getrennt und wurde dann eine aufrechte Sozialdemokratin. Also sie hat mir erstens erzählt, es war nie ein Thema. Es war nie ein Thema. Juden waren in Halberstadt nie ein Thema.
Aber also 20. Juli auch nicht.
Doch, natürlich war der 20. Juli ein Thema. Da hat nun meine Schwester Barbara, die flog von der Universität in Wien und kam in eine chemische Fabrik, so im Zuge der Sippenhaftung, muss man wohl sagen. Und war auch unsicher, wann und wie eigentlich Herr G. sich abgewandt hat und wann er sich also dem Gedanken genähert hat, dass Hochverrat, also sprich der Umsturz, durchaus ins Kalkül gezogen werden konnte. Das wusste sie nicht. Er hat ja mit niemandem darüber geredet. Und ich denke mal, dass Else, die Mutter, wirklich nichts gewusst hat. Er hat nicht mit ihr gesprochen, einmal weil die Kommunikation sowieso gestört war, aber zu anderen, er war Abwehrmann. Und es wurde ihm zur zweiten Natur, da redest du nicht drüber. Und als er dann am 21. Juli nochmal nach Halberstadt kam, hat er ihr nur erzählt, dass der Mann meiner Schwester Ursula an der Sprengstoffbeschaffung beteiligt war, dass er das die ganze Zeit gewusst hat. Und dann war aber auch gut, mehr hat er nicht gesagt. Er hatte auch keine Gelegenheit. Das war ja dieses dramatische Zusammenknäulen von Ereignissen. Es war der 20. Juli, am 21. Juli war er in Halberstadt. Es wurde das Kind von Ursula geboren, deren Mann war schon verhaftet. Er hat ihr das nur kurz erzählen können, dann setzte die Geburt ein und dann war er danach dann auch schon wieder weg.
Aber wie ging es Ihnen, Wiebke Bruhn? Sie wurden ja in den 50er Jahren, kann man sagen, erwachsen. In den 50er Jahren, da war der 20. Juli durchaus kein Heldentag, sondern eher, also Tyrannenbefreiung fand man nicht gut, sondern es war eher Verrat. Natürlich. So war die gesellschaftliche Stimmung und Sie waren nun ein Kind aus dieser Verräterklicke. Haben Sie das zu spüren bekommen?
Naja, also ich erzähle immer ein wirklich ganz besonders krasses Beispiel darüber, dass ich aus dem Internat flog 1953 und also nicht deswegen, aber der Direktor dieses Internates, das war Plön, der hieß Erwin Schmidt und so war er auch, der hat mir dann zum Abschied gesagt, sei ja kein Wunder, dass ich einen schlechten Charakter hätte, mein Vater sei schließlich Hochverräter gewesen. Meine Mutter war in Schweden an der damaligen deutschen Vertretung und ich habe mich sehr schwer getan damit, dass ich Deutsche war. Die Tatsache, dass mein Vater da hingerichtet worden ist, konnte das nicht retten. Es war einfach nur so, dass Kinder in meinem Alter nicht mit mir umgehen durften, weil ich Deutsche war. Und ich habe mich dann geweigert, mit meiner Mutter Deutsch zu reden. Ich habe nur noch Schwedisch geredet und überall auch mal gesagt, ich sei Schwedin. Und ich habe am eigenen Leib so Sachen gespürt, wie schwierig das damals war, nicht nur für mich persönlich, sondern generell eine Deutsche zu sein. Das hat jetzt nichts mit dem 20. Juli zu tun, aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe eine Pfadfinderreise gemacht. Wir waren zwei Pfadfinderleiterinnen und sagen wir mal 6, 8, so 10, 12-Jährige, wie ich das war. Wir wollten durch Europa trampen. Und diese Trampfahrt endete an der italienischen Grenze, weil diese Schwedenkinder kamen rüber, aber ich nicht. Ich hatte kein Visum. Und wo immer wir ankamen, stieß ich also gegen so eine Grenze, weil die Deutschen damals ein Visum brauchten und ich habe denen die Fahrt versaut. Das war für mich eine traumatische Erfahrung. Es war wirklich furchtbar. Und in Deutschland war es ja wirklich, es war ja, wie wir alle wissen, eine ziemlich restaurative Zeit in den 50er Jahren. Es wurde zwar der 20. Juli dementsprechend mit Kopfnicken und Respekt begleitet. Auf der anderen Seite aber erinnere ich mich an eine, das war 54, an eine Gedenkfeier. Ich glaube, es war die erste im Bettlerblock. Da saßen diese ganzen tief verschleierten Witwen. Damals trug man noch Trauerschleier. Und ich wusste einfach, dass wir auf dem Podium irgendjemand sprach vom anderen Deutschland, wie stolz wir wären und so, dass die alle jedenfalls zu großen Teilen prozessierten, um ihre Kriegsopferversorgung zu kriegen. Richtige Soldatenwitwen hatten ihre Kriegsopferversorgung schon. Die Witwe Freisler war sehr gut versorgt. Und da saßen eben ganz viele von diesen 20. Juli-Witwen, die, da die alle so viele Kinder hatten, war das ja auch mühsam, versuchten diese Kinder zu ernähren als Hauswirtschaftsleiterinnen in irgendwelchen Staatsgestüten oder als Internatshausmütter oder was sie denn so getrieben haben, um ihre Kinder ernähren zu können. Und dieses war für mich eine solche Diskrepanz, das war eine solche Heuchelei. Und es hat bei meiner Mutter bis 1957 gedauert, bis sie Geld kriegte. Deswegen musste sie so lange Geld verdienen. Für ihre Kinder und für sich selber auch.
Wann ist dann Ihrer Erinnerung nach die erste wirkliche Ehrung passiert?
Ich habe mich tatsächlich nach dieser Erfahrung und nach meiner Empörung über die Doppelbödigkeit wirklich total zurückgezogen. Ich weiß es gar nicht. Ich müsste das nachgucken. Ich habe mich erst jetzt wieder, während ich an diesem Buch gearbeitet habe, wieder in den 20. Juli-Kreis eingeklinkt. Und zwar aus einem ganz simplen Grund, weil ich wissen wollte, wie ging es denn den anderen Kindern? Also den Nachkommen, wie haben denn da die Eltern, also die Mütter reagiert? Haben die was gesagt oder haben die nichts gesagt? Nein, sie haben nichts gesagt. Es sind alles schweigsame Familien gewesen.
Sie schreiben ja auch in dem Prolog, Frau Bruns, dass Sie dieses Buch unter anderem geschrieben haben, weil es Ihnen auch darin geht zu verstehen, was sind die Beschädigungen dieser Generation, dieser Nachgeborenen, die das nur noch als Kinder erlebt haben. Und dann, wie Sie sagen, kam das große Schweigen in den Familien und gesellschaftlich eigentlich auch die Ablehnung oder am besten schwieg man dann auch selbst. Sind das die Beschädigungen, die Sie meinen?
Ich wollte nicht untersuchen, was die Beschädigungen sind, die kenne ich ziemlich genau, sondern wie sie entstanden sind, was die Vorläufer dazu sind. Wir sind alle irgendwie verhaftet dieser jüngeren deutschen Geschichte. Und ich wollte zum Beispiel herausfinden, ob es denn wirklich immer nur diese ominösen 12 Jahre waren. Also man denkt ja immer, 33 hat es angefangen, 45 hat es aufgehört mitnichten. Das hat ja viel früher angefangen. Das hätte schon vor dem Ersten Weltkrieg angefangen.
Und so haben Sie ja auch Ihr Buch angelegt, ja, bewusst.
Es war mir schon klar, dass ich den Vater nicht beschreiben konnte ohne dessen Vater. Den eigentlich nicht ohne dessen Vater. Und so bin ich so weit zurückgekommen. Ich wollte die Kontinuität herausfinden. Ich bin nicht alleine. Da gibt es noch mehrere Autoren und natürlich Historiker, also Historiker sowieso, die gesagt haben, das hat alles angefangen mit der Hybris in der Wilhelm II-Zeit, wobei ich Wilhelm II gar nicht verdammen möchte. Früher war das für mich ein Operettenkaiser. Nein, da tut man ihm Unrecht. Aber die Hybris, die entstanden ist mit der Reichsgründung und das Bedürfnis, dem Minderwertigkeitsgefühl gegenüber den alten, saturierten Monarchien wie England und Frankreich ja schon wieder einen Schritt weiter, gleichzuschalten, diesen zentralistischen Ländern, die ein Selbstverständnis hatten als Gesamtheit, wohingegen wir ja bis zur Reichsgründung so aufgeteilt waren. was das bedeutet hat und dass dieses plötzliche Riesenreich nun meinte, es müsse den anderen Paroli bieten können. Und besonders England, deswegen kommt das Riesenspielzeug von Wilhelm II, da kriegt so eine entscheidende Rolle, nämlich seine Flotte. Bismarck brauchte keine Flotte, aber er brauchte eine, damit er sagen konnte, komm, wir sind genauso gut wie ihr. Dieses aufzuzeigen war mir wichtig und es führt für mich geradenwegs, aber wirklich geradenwegs in den Nationalsozialismus. Und so ein Mensch wie Ludendorff, Hitler hat bei dem nur abzuschreiben brauchen. Und viele andere auch. Also die Nationalkonservativen im Deutschen Reich waren die Wegbereiter für Hitler. Und vieles Praktische auch, was sich dann bei Hitler abgespielt hat, ist bei denen vorgedacht worden. Auch diese Volk-ohne-Raum-Ideologie, also man muss bloß Ludendorff lesen, um zu gucken, dass jedes Land, was die besetzt hatten, sollte ja gleich irgendeine deutsche Provinz werden. Belgien zum Beispiel wollten sie gleich einsacken, die Ukraine wollten sie einsacken. Das war dieser Expansionstrieb und die Deutschen brauchen Platz und die Deutschen sind sowieso die Besten in Europa und deutscher Geist und deutscher Moral, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, alles dieses müsse Europa regieren. Und maßgeblich sein, das war alles zu der Zeit schon geboren.
Ihr Vater war ja überzeugter Offizier in der Wehrmacht und ist ja auch überzeugt gegen den Willen seines Vaters in den Ersten Weltkrieg gezogen. Solche Tugenden wie Tapferkeit, sind Sie dem gegenüber unbefangen oder gibt es bei Ihnen da ein Gruseln? Oder dass man sagt, das kann ich nicht mehr hören, wenn es heißt, jemand ist tapfer.
Ich kann es wirklich nicht hören. Ich kann es wirklich nicht hören, ich kann auch den Begriff männlich nicht hören, weil es natürlich auch über die 20. Juli-Leute heißt, und das war sicher so, die sind tapfer und aufrecht in diesen Tod gegangen. Aber das war eben auch schon im Ersten Weltkrieg so, wenn man dieses sinnlose Sterben gerade zu Beginn des Krieges sich anguckt und dass es eine Ehre war. Also diese ganzen Sprüche, dass es eben so dulce et decorum ist, pro patria mori, es ist süß und ehrenvoll für das Vaterland zu sterben. Was für ein Quatsch. Und ich denke, dass bei HG das eine schwere Hypothek war. Das war ein sanftes Kind. Der war zwar pingelig. Seine Mutter nennt ihn eine kleine feige Memme. Er hat ungeheuer viel Sport getrieben. Er ist halsbrecherisch geritten.
Um sich zu beweisen.
Um sich zu beweisen, natürlich. Er hat sich das wirklich abtrainiert. Aber es bricht ja immer wieder durch. Also das Entsetzen in der Inflation, dass er, als er zum ersten Mal Verantwortung hat für die Firma, ihm vielleicht nicht gelingen könnte, diese Firma heil durch diese Turbulenzen zu führen. Er war immer wieder skeptisch, ob er selber ausreicht. Und umso schlimmer finde ich es, dass er so grauenhaft hat sterben müssen.
Das, was Sie so schockiert hat, war dieser leere Blick vor dem Volksgerichtshof. Freisler tobt und Ihr Vater schaut, als ob er schon irgendwo an einem anderen Ort wäre. Und Sie beschreiben auch in dem Buch, dass seine letzten Briefe immer unterzeichnet war, der einsame Vater oder so ähnlich.
Dein einsamer Mann.
Dein einsamer Mann. Also die Einsamkeit viel bedrückender war als ein Gefühl heroischen Sterbens.
Ja, mit Sicherheit. Nun, als er die Briefe schrieb mit dein einsamer Mann, da wusste er noch nicht, dass er sterben würde.
Aber das war schon das Gefühl, ja, so in der Welt zu stehen.
Und er hat natürlich gewusst, dass Deutschland auf die Katastrophe zusteuert. Und er konnte nicht darüber reden. Er konnte aus zwei Gründen nicht darüber reden, um seine Frau nicht zu gefährden. Zum anderen, weil er das so verinnerlicht hatte, dass er als Abwehrmann eben nicht sprach. Das machten die alle so. Das muss eine Zeit fürchterlicher Einsamkeit gewesen sein. Und man wusste ja auch nie, mit wem man sprach. Als er dann den Geheimschutz für die V2 übernommen hat, also für alle Fernwaffen, soll man ja wohl heute sagen, des Deutschen Reiches, da hatte er zwar eine größere Abteilung, aber wusste man denn, ob man mit den Leuten darüber reden konnte? Man wusste doch nicht, wen man vor sich hatte. Und so hat er sich an seine langjährigen Bekannten und Freunde gehalten, um sich auszutauschen. Und das waren in der Regel Leute, die dann wiederum beteiligt waren an der Verschwörung gegen Hitler. Aber im Prinzip, denke ich, haben viele, das war ja nicht nur er, eben einfach den Mund gehalten, ihre Ängste nicht artikuliert, ihre Zweifel nicht artikuliert. Ich denke mal, er wird kaum jemanden gehabt haben, mit dem die Angst vor dem Bürgerkrieg, der ja vielleicht die Konsequenz gewesen wäre, wenn dieses Attentat gelungen wäre, das Problem mit dem Eid, den sie alle geleistet haben, die Tatsache, dass den Tyrannenmord bei ihnen in ihrer Erziehung nicht vorkam, darüber haben sie mit niemandem reden können. Aber Er hat ja schon, als er als Abwehroffizier in Dänemark war, Landesverrat begangen. Er hat mit der dänischen Opposition und den Widerstandsgruppen zusammengearbeitet. Das hat sicher was damit zu tun, dass Dänemark ein Land war, das ihm sehr am Herzen lag. Aber das hat sicher auch...
Sie haben dänische Verwandtschaft, eine Großmutter.
Else kommt halbwegs aus Dänemark. Ihre Mutter war Dänin. Und HG hat sich ungeheuer wohlgefühlt in Dänemark. Und die Idee, dass er dort ein Besatzungsoffizier hätte sein können, der die Dänen irgendwie unterdrückt, das habe ich mir schon von Anfang an schwer vorstellen können. Und siehe da, ich habe da einen Beleg gefunden, dass er nach beiden Seiten hin gearbeitet hat. Gott sei Dank habe ich den Beleg gefunden. Ich habe es vermutet. Aber das reicht ja nicht für jemanden, der, sagen wir mal, in solchen journalistischen Traditionen gewohnt ist zu arbeiten wie ich. Und bevor ich es nicht belegen konnte, habe ich es auch nicht aufgeschrieben. Da war der Landesverrat, also die Zusammenarbeit mit dem Gegner, durchaus da. Und ich kann natürlich nicht beurteilen, ob mit Gewissensbissen oder nicht. Denn seine Unterlagen aus Dänemark hat er vernichten lassen durch seine Frau. Aber er wird es schon geschickt gemacht haben. Und dann ist er ja aber Hals über Kopf, hat er sich versetzen lassen nach Russland. Und ich gehe mal davon aus, das hatte was damit zu tun, dass ihm der Boden in Dänemark zu heiß wurde.
Sie haben gerade angesprochen, Frau Bruns, Ihre journalistische Tätigkeit. Sie haben selbst Geschichte geschrieben 1971, als Sie nämlich die erste Nachrichtensprecherin waren beim ZDF für die Heute-Sendung. Sie waren die allererste. Sie haben vorhin gesagt, diese Männlichkeit, die können Sie nicht besonders gut leiden. War das damals von Ihnen auch ein bewusst feministischer Akt? Die Nation, die war ja durchgerüttelt. Sowas konnte man sich nicht vorstellen. Eine Frau, die Nachrichten präsentiert.
Also es war eher eine sportive Angelegenheit. Natürlich fanden wir alle, also wir, ob das die Kolleginnen, aber auch die Kollegen waren, das könnte jetzt mal sein. Und es wurde kolportiert, dass die ARD eine Frau neben Köpke engagieren wollte und das ZDF ist eine zentrale Anstalt. Und da haben wir gesagt, das können wir schneller. Und dass es allerdings so einen Wirbel geben würde, das hatte ich nicht wirklich vorausgesehen, weil ich war ja schon eine ganze Reihe von Jahren als Fernsehmoderatorin durchaus bekannt in den bundesdeutschen Haushalten. Aber sich nun in die heiligen Hallen der Nachrichten zu begeben, das war schon offensichtlich ein Schock. Ich habe mir das staunend betrachtet und dachte, na, das ist aber merkwürdig, wieso denn? Aber auf der anderen Seite war ich natürlich auch froh, dass ich das gemacht hatte. Das war zwar ein unglaublich langweiliger Job.
Also kein Traumjob.
Oh nein, nein, nein. Ich war ja Sprecherin und ich meine, das kriegte ich dann beigebracht, da war ein Sprechlehrer. Das habe ich übrigens sehr genossen, der mir dann sagte, wie man solche Sätze mental im Kopf strukturiert, damit man sie so vorlesen kann, dass Leute sie auch verstehen. Aber ich war alles Mögliche, aber Sprecherin war ich nicht.
Das heißt, Sie hatten keinen redaktionellen Einfluss?
Überhaupt nicht. Damals gab es das nicht. Damals wurde die Sendung gebaut von der Redaktion. Und das war bisher immer mein Job gewesen. Ich war ja Redakteurin, aber keine Sprecherin. Und meine männlichen Kollegen, das waren alles mehr oder minder abgebrochene Schauspieler. Und ich nicht. Und Sie hätten mal sehen müssen, was das ZDF damals als Pressemitteilung herausgegeben hat, um das zu rechtfertigen. Das waren zwei Seiten, in denen ich, dass ich nicht auch noch den Pulitzerpreis und den Nobelpreis gewonnen hatte. Das war nun wirklich erstaunlich. Aber es wurde also Seite rauf, Seite runter beschrieben, wie qualifiziert ich sei. Und was ich alles studiert hätte und was ich gemacht hätte.
Also so im Rechtfertigungsstil, ja. Wie großartig Sie sind, dass man an Ihnen nicht vorbei konnte.
Genau dieses war es. Und ich habe sehr gelacht, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, Herrgott, es dreht sich darum, ein paar Texte vorzulesen und mehr eigentlich nicht. Nun gut, also ich bin da ja dann auch irgendwann wieder raus, wirklich, weil es mich gelangweilt hat und weil es auch nicht mein Job war. Mein Job war wirklich, Reporterin oder Redakteurin zu sein. Und als das dann etabliert war, habe ich gesagt, so nun. Ist gut.
Aber in derselben Zeit passierte noch etwas anderes. Sie haben sich nämlich engagiert in der sozialdemokratischen Wählerinitiative für Willy Brandt. Es ging um die Bundestagswahl 1972. In dieser Wählerinitiative waren illustre Leute damals versammelt. Künstler, Schriftsteller, die sich alle für Willy Brandt einsetzten. Und Sie gerieten auch wieder in die Schusslinie. Und zwar, weil Sie ja gleichzeitig die neutrale Nachrichtensprecherin waren.
Es war eine Wiederwahl 1972, das war ja das Misstrauensvotum vorher gewesen. Und ich geriet natürlich in die Schusslinie, weil die Opposition fand, ich beutete meinen Bekanntheitsgrad, den ich als Nachrichtensprecherin des ZDF gewonnen hatte, den beutete ich aus, was zutraf. Natürlich habe ich ihn ausgebeutet. Ich habe nirgendwo erzählt, dass ich mit dem ZDF was zu tun hatte. Auf den Wahlplakaten stand das nirgendwo drauf, musste es ja auch nicht. Das wusste sowieso jeder. Und da ich sowieso schon weg wollte, habe ich gesagt, das machen wir jetzt. Also wirklich jede Kraft, die man in diesen Wahlkampf stecken konnte, und ich war eine, muss man ausnutzen, damit Willy Brandt wieder gewählt wird.
Sie haben damit gerechnet, dass Sie auch rausfliegen könnten?
Ja, also so gesehen nein, weil das ZDF, die waren ja wirklich sehr nett und die haben auch richtig zu mir gestanden. Es war Wilfried Hasselmann, hieß der niedersächsische CDU-Vorsitzende, und der verlangte meine Ablösung. Und dann wurde in der Hauptnachrichtensendung, das muss man sich mal vorstellen heute, in der Hauptnachrichtensendung, die ich nicht gemacht habe, sondern jemand anders, wurde also gesagt, ZDF sehe keine Veranlassung, sich von seiner Nachrichtensprecherin Wiebke Bruns zu trennen. Und wir haben dann qua Wählerinitiative einen größeren Blumenstrauß für Herrn Hasselmann gekauft und haben den da abgegeben und haben das natürlich fotografiert und wieder an die Zeitung gegeben und uns bei der CDU für die kostenlose Wahlhilfe bedankt. Es war dann allerdings so, dass Servatius war das, glaube ich, der heute Aufsichtsratsvorsitzender bei Springer ist oder war jedenfalls, der musste ein Gutachten erstellen, ob Menschen, die im Fernsehen auftreten, denn eigentlich so politisch betätigen würden. Mein Argument war, Fernsehen zu machen bedeutet nicht den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Und deswegen würde ich das machen. Und dieses Gutachten kam dann tatsächlich raus, als die Wahl längst gelaufen war. Und das ist heute noch die Grundlage für die Tatsache, dass es in den öffentlich-rechtlichen Anstalten die Vorschrift gibt, dass man 6 Wochen vor und 6 Wochen nach einer Wahl nicht auftreten darf, wenn man sich politisch betätigt hat. Aber es passiert ja auch nicht mehr so viel. Damals hatten wir eine Situation in Deutschland, die eine solche politische Polarisierung bewirkt hatte durch das Misstrauensvotum. Die Ostverträge waren unter Dach und Fach, aber der Grundlagenvertrag stand noch an. Die gesamte Aussöhnung mit dem Osten wurde heftigst bekämpft von den Christdemokraten, also von der Union in beiden Lagern, also CDU und CSU. Und es stand viel auf dem Spiel. Und es war eine Zeit, in der die Deutschen aufwachten. Es war die Geburtsstunde der Bürgerinitiativen. Nur so war diese Wählerinitiative überhaupt zu verstehen. Die Zeiten danach waren nicht mehr so toll. Sie waren auch nicht so inhaltlich so.
Ja, sie wühlten nicht so auf. Also nein. Günter Grass mit seinem Hahn, das war ja, glaube ich, das Emblem dieser Wählerinitiative. Mhm. Der Hahn kräht SPD.
Ja.
Für Sie war ja auch Willy Brandt eine ganz besondere politische Person. Also anders als alle späteren sozialdemokratischen Nachfolger.
Also mit Sicherheit mehr als Helmut Schmidt, obwohl ich keinen Anlass habe, irgendetwas gegen Helmut Schmidt zu sagen. Und ich habe jetzt gerade für Stern Biografie nochmal ein Stück geschrieben, 30 Jahre Rücktritt. Ich glaube, dass letztendlich der Rücktritt sowohl für Willy Brandt, der ja eine fulminante internationale Karriere danach gemacht hat, als auch für Deutschland, dass sie Schmidt als Kanzler hatten, das war die beginnende RAF-Zeit, da war Schmidt mit Sicherheit der bessere Kanzler. Ich glaube, dass Willy Brandt es schwer hätte damit umgehen können. Er war für mich, aber nicht nur für mich, sondern für uns alle, die wir uns damals so für ihn eingesetzt haben, er war die Inkarnation des besseren Deutschland. Und wenn man sich seine politische Biografie anguckt und die Art und Weise, wie immer von Adenauer angefangen, dieser Mann diffamiert worden ist, also von der unehelichen Geburt über den sogenannten Nom de Guerre, den er hatte als Willy Brandt und immer Brandt alias Frahm und die wirkliche Perfidie, die von den Christdemokraten gegen ihn abgefeuert wurde, über nun wirklich mehr als ein Jahrzehnt, fast 2. Das war verbunden mit der Tatsache, dass er die Aussöhnung mit dem Osten wollte und sie ja auch hingekriegt hat, er und Egon Bahr. Und dieses für unsere Generation ganz wichtig war, deutlich zu machen, wir können uns auch entschuldigen. Wir wollen nicht so tun, als ob wir nichts zu tun hätten mit diesem Krieg. Und als hätten wir nichts zu tun mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto. Und als hätten wir überhaupt mit all dem, was sich im Osten abgespielt hat, nichts zu tun. Und als wären wir nicht schuld. Wir als Volk, als Land, als wären wir nicht schuld an 50 Millionen Russen, die in diesem Krieg ihr Leben haben lassen müssen. Und dieses konnte die Gegenseite nicht wirklich zugeben. Da Da ging es immer noch darum, wie kriegen wir die deutschen Ostgebete wieder. Und das war eine derartige Diskrepanz, dass ich schon fand, dieses ist ein Engagement. Und zwar koste es, was es wolle. Auch den Job beim ZDF hat es nicht gekostet. Aber koste es, was es wolle. Jawohl, das muss man machen.
Wenn man sich Ihre berufliche Biografie anschaut, dann ist die ja sehr bewegt. Also Sie waren ja dann später Korrespondentin für den Stern in Jerusalem und in Washington. Sie haben gearbeitet für, später dann wieder für verschiedene politische Magazine immer wieder. Sie waren bei dem Privatsender Vox, Sie waren aber auch Kulturchefin beim Fernsehen des ORB. Was treibt Sie da immer so um? Und es ist ja nicht immer dasselbe, was Sie machen, sondern Sie sind ja eine Abenteurerin. Ja.
Also ich bin Journalistin geworden, ohne zu wissen, wie sehr das zutrifft, was ich mir da vorgestellt hatte, weil ich nicht eine Schuhmacherlehre machen wollte mit 16, um dann bis zu meinem 65. Lebensjahr Schuhe zu besohlen. Das habe ich gedacht, ist langweilig. Und mein Leben ist zu kurz, um mich zu langweilen. Und da habe ich gedacht, Journalistin ist toll, weil dann kannst du immer wieder die Medien wechseln, die Themen wechseln, die Fachgebiete wechseln.
Ja, Sie blieben ja nie bei einem Medium, sondern Sie waren bei den Printmedien, beim Hörfunk, beim Fernsehen.
Ich habe wirklich alle Medien durch. Ich habe fast alle Sachgebiete durch, außer Wirtschaft, von der ich nun wirklich überhaupt nichts verstehe.
Also damit verschonen Sie uns.
Ja. Unterhaltung kann ich auch nicht so gut. Ich hätte sicher noch mal, wenn es dann nicht, also irgendwann sowieso zu spät gewesen wäre, ich hätte mich gerne noch mal mit Fernsehspielen beschäftigt. Aber das war es nun nicht, sondern ich war natürlich immer eine politische Journalistin, aber wie gesagt, wirklich in allen Medien. Und ich habe mich immer verabschiedet, wenn ich drohte, eine Fachfrau zu werden. Ich wollte keine Fachjournalistin sein. Ich habe mir Themen ausgesucht, die ich selber gerne wissen wollte. Ich war lange Zeit beim Stern Reporterin, Autorin für Auslandsthemen, bis ich festgestellt habe, sich 6 Wochen, und das waren luxuriöse Recherchezeiten, die wir damals hatten, sich 6 Wochen mit einer Thematik zu beschäftigen vor Ort, das ist mir nichts Halbes und nichts Ganzes. Da weiß ich gerade, dass ich nichts weiß. Und deswegen möchte ich lieber mich intensiv mit einer Thematik beschäftigen können. Deswegen habe ich dafür gesorgt, und es war wirklich ich, die dafür gesorgt hat, dass ich eine Auslandskorrespondentin werden konnte für das Blatt. Ich wollte nach Amerika, weil ich wissen wollte, warum ticken die politisch so, wie sie ticken. Das habe ich auch gelernt und dann dachte ich, nun ist auch wieder gut. Und ich habe immer gewechselt. Also ganz klasse, also wirklich ein Beispiel, an dem man das gut erklären kann, ist, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, ich weiß überhaupt nichts übers Militär. Damals hatten wir 495.000 Sollstärke Bundeswehr plus so und so viele Zulieferbetriebe, Ehefrauen, Kinder, Garnisonen, frage mich nicht, was alles. Und ich sage, was machen die eigentlich? Was machen die? Schon habe ich beim nächsten Mal den Finger gehoben, als es darum ging, dass wieder mal eine Einladung kam zu irgendeiner Bundeswehrgeschichte. Und habe gesagt, das möchte ich gern machen. Und dann habe ich ein Jahr lang oder auch länger erst die Bundeswehr gemacht und bin wirklich von Pontius zu Pilatus gelaufen. Und man traut sich ja das gar nicht zu sagen, mein Lieblingsgefährt ist ein Panzer. Ach, das war vielleicht ein tolles Fahrzeug.
Sie sind öfter drin gefahren?
Ja, ja, natürlich, klar. Dann habe ich mich um die NATO gekümmert, dann habe ich mich um unsere Partner gekümmert, habe eine, wie ich heute noch finde, schöne Geschichte über den Unterschied der holländischen Armee und der Bundeswehr geschrieben, weil die holländische Armee ist immer ungebügelt. Das war die Bundeswehr nicht. Und um die Ehefrauen und um die Probleme, wenn die versetzt werden und dass sie alle nicht aufsteigen können, weil wir keinen Krieg haben und deswegen die höheren Chargen nicht wegsterben. Und die sitzen da alle als Majore und warten auf ihre Beförderung und das dauert halt. Und so eine Geschichte zu schreiben, unter einem Aspekt, den wahrscheinlich so, jedenfalls damals, noch keiner geschrieben hatte. Guck dir die Menschen an, die da drin sind. Und na klar, ich habe dann gelernt, wie das Verteidigungskonzept aussieht. Und als ich später in Amerika war, habe ich mich mit SDI beschäftigt. Ich wollte wissen, was ist das?
Einmal haben Sie aber richtig die Seite gewechselt. Nämlich im Jahr 2000 wurden Sie Pressesprecherin für die Expo in Hannover. Es hieß, Sie sind eine grandiose Fehlbesetzung. Mhm. Als zum Beispiel die Unattraktivität von Hannover zur Rede stand, dann haben Sie Kess geantwortet, ja, wer fährt denn schon gerne nach Heilbronn? Und dann haben Sie nun alle gegen sich aufgebracht.
Die Heilbronner nicht? Nee. Im Gegenteil, ich habe wirklich sehr liebenswürdige Reaktionen aus Heilbronn gekriegt, so unter dem Motto, naja, endlich weiß mal jemand, dass es so eine Stadt wie Heilbronn überhaupt gibt. Ich war sicher eine Fehlbesetzung, das ist wohl wahr. Meine Formulierung über diese Zeit da geht so. Ich würde das jederzeit wieder machen, aber ich würde es nicht nochmal machen. Warum ich es gemacht habe, ich wusste ja schon, dass ich keine PR-Frau bin. Warum ich es gemacht habe, war, weil ich wissen wollte, wie dreht so ein Riesenrad? Ich wollte mir das Ding von innen angucken. Das ist mir gelungen. Ich habe das nur leider nicht nach außen bringen können, weil das ein öffentlich-rechtlicher Laden ist, was durchlässig ist gegenüber dem, was ich da bei der Expo getan hat. Und ich habe immer mich bemüht, Transparenz zu schaffen, weil ich denke, wir hätten bestimmte Themen sehr schnell aus den Zeitungen wieder rausgekriegt, wenn wir doch nur mal die Wahrheit gesagt hätten. Aber dieses wurde mir verboten. Ich habe mich manchmal daran vorbeigemogelt. Ich hatte zum Schluss alle gegen mich.
Und das war dann der Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, jetzt danach, Sie widmen Ihre ganze Zeit den Recherchen über Ihren Vater. War das so der Zeitpunkt zu sagen, jetzt ziehe ich mich zurück?
Naja, ich wollte das eigentlich machen mit 60. Ich hatte mir vorgenommen und auch meine Finanzen dahingehend geplant, dass ich, als ich aufhörte beim ORB, dass ich mich jetzt hinsetzen könnte und das zu machen. Dann kam die Expo dazwischen und dann habe ich gesagt, also gut, das machen wir noch. Das war ein halbes Jahr, knappes Dreivierteljahr. Das machen wir noch, aber dann. Ich wollte das dann wirklich unbedingt machen und es sollte eben auch 60 sein, nicht 65, weil ich wirklich Angst hatte, ich werde Gaga im Kopf. Wenn ich einen Schlaganfall kriege, dann wird dieses Buch nicht mehr geschrieben. Ich wollte es aber schreiben. Ich wollte es 25 Jahre lang schreiben und wusste aber, dass ich das nicht machen konnte, solange ich einen Brotjob habe. Und wie gesagt, das bedeutet dann ja auch eine finanzielle Planung, dass man sich dann hinsetzen kann und nicht, ich habe ja nicht eine einzige Geschichte geschrieben, überhaupt kein Fernsehen, kein Hörfunk, kein gar nichts gemacht, jetzt für die Dauer von 3 Jahren. Und nach 2,5 Jahren war das Manuskript fertig. Das war mir schon klar, dass es diesen Aufwand kosten würde. Und jetzt also am 15. März im Jahr 2001 habe ich angefangen. Und Sie sehen mich jetzt hier sitzen und wir reden über das Buch. Nach nunmehr 3 Jahren. Und es wird mich sicher noch eine Weile beschäftigen. Das war eine sehr intensive Arbeit. Ich habe mich wirklich völlig zurückgezogen. Es war mönchisch. Ich habe meinen Freunden gesagt, ihr braucht mich nicht anzurufen. Das wird nicht die Einzigen, die wirklich Zugang hatten, waren meine Kinder. Ich habe keine Mails beantwortet. Ich war nicht im Theater. Ich bin nicht essen gegangen. Ich war nicht im Kino. Ich habe die ganze Zeit nur Zeitgeschichte gelesen. Was meinen Sie, wie ich das jetzt genieße, dass ich endlich mal wieder Belletristik lesen kann? Ich habe nichts anderes gemacht. Aber ich habe auch nicht eine Sekunde gesagt, um Gottes Willen, wann komme ich denn hier wieder raus? Nein, es hat mich fasziniert. Ich
fand, es war die Bedingung, dass Sie so hineingezogen wurden, dass alles andere Ablenkung gewesen wäre. Mhm.
Es war wirklich ein sehr schwieriges Unterfangen. Ich musste mit dem Familienmaterial zurechtkommen. Ich musste mich in der Geschichte kundig machen. Ich wollte die Figuren, die ich da beschreibe, in ihrem jeweiligen politischen, ökonomischen, kulturellen, gesellschaftlichen Umfeld zeigen. Wir sind ja alle Produkte unserer Umwelt. Und es war für mich sehr aufregend zu sehen, wie das ja eben nicht singulär war für diese Familie, die ist prototypisch. Die ist prototypisch für eine bestimmte Gesellschaftsschicht in dieser Zeit. Diese Zeit musste ich aber deutlich machen, dazu musste ich sie verstehen. Ich wollte aber auch kein Geschichtsbuch schreiben. Ich habe unendlich viel Geschichte und Politik gelernt, habe das dann auch immer wieder brav aufgeschrieben, habe das nachgelesen, habe festgestellt, das ist ein Stopper. Wie kriegst du das kürzer? Wie verwebst du es so ineinander, dass ich die Figuren nicht aus dem Auge verliere und trotzdem alledem deutlich machen kann, wo sind sie eigentlich? Es war faszinierend für mich, sowohl formal als auch inhaltlich. Und ich habe das toll gefunden.
Ich meine, Sie kommentieren ja auch immer Ihr Schreiben und reflektieren Ihr Schreiben, wo Sie auch plötzlich Hemmungen bekommen, wo Sie wütend werden, wo Sie sagen, ach, das möchte ich lieber gar nicht wissen. Also auch, wo man sagt, der nächste Schritt, da begebe ich mich auf Eis und ich kann einbrechen. Also Sie lassen den Leser ja auch teilnehmen an dem eigenen Prozess des Schreibens, der ein unterschiedliches Tempo hatte.
Das ist die dritte Säule. Also einmal ist es die Historie, in der ich mich bewege, einmal sind es die Figuren, die ich beschreibe und die dritte Säule bin ich. Und das ist zwar gegen jede Regel des Journalismus, man hat sich da rauszuhalten, aber dieses ist mein Buch. Und es war mir schon auch wichtig, meine eigenen Gedanken darin festzuhalten. Es gibt ja besonders gegen Ende des Buches dann auch schon Situationen, wo ich sage, ich möchte nicht weiterschreiben. Ich würde mir wünschen, dass es jetzt zu Ende ist, weil ich weiß ja, wie das Ende ist und ich weiß, wie schwierig der Weg dahin ist. Und das hat mich natürlich angerührt, verstört, Und ich hätte mich da gerne gedrückt, aber ich habe mich nicht gedrückt. Ich denke, ich muss den Leser teilhaben lassen an der Tatsache, wie gucken wir heute auf diese Dinge, die ich da beschreibe. Also ich habe mich da zu einer Art Sprachrohr gemacht, weil ich mir denke, es wird vielen anderen auch so gehen, die sagen, sag mal, Moment mal, wieso denn eigentlich? Das sind doch alles denkende Menschen. Also mir fällt jetzt gerade, ich kann das Buch nicht auswendig, aber mir fällt jetzt gerade ein Satz ein, wo der Vater in die SS geht und wo ich dann sehe, dass er sich mehrere von diesen schwarzen Uniformen hat nähen lassen. Und weil ich ja wusste aus seiner Biografie, wie ungern er sich damals von der Reichswehr getrennt hat nach dem Krieg, kann es denn wirklich sein, dass ein intelligenter Mensch sich eine Uniform anzieht? Und dann ist
er stolz darin paradiert.
Ja, ja. Und ist dann glücklich. Das ist doch einfach nicht möglich. Und es ist uns heute so fremd. Und wenn es besonders fremd ist, dann habe ich das da reingeschrieben. Einfach, da stehen ja auch Ausrufezeichen zum Beispiel, um deutlich zu machen, hey, guckt euch das an. Das ist so anders, als wir heute denken.
Haben Sie in diesen 25 Jahren und speziell in den letzten 3 Jahren, in denen Sie nun intensiv an diesem Buch geschrieben haben, haben Sie da Ihren Vater gefunden? Ich frage das deshalb, weil das Deckblatt Ihres Buches zeigt Sie an der Hand Ihres Vaters, obwohl Sie gar keine Erinnerung an ihn haben.
Aber niedliches Foto.
Ne? Unbedingt niedliches Foto. Aber ich glaube, Sie haben es nicht nur der Niedlichkeit wegen.
Es war natürlich, es ist ganz klar, ich war ganz glücklich. Ich hatte das Foto nie gesehen, meine Tochter hatte das. Da war der Text schon fertig und die waren schon im Verlag dabei, in der Produktion. Und dann zeigte sie mir das Bild und ich sagte, Herrgott, ja, da ist wirklich das Coverfoto. Es ist ja nicht nur das kleine Kind, also ich und der erwachsene Vater, sondern ich zeige auch noch mit der Hand in irgendeine Zukunft, also oder jedenfalls aus dem Bild. Ne? Man könnte das aber so verstehen.
Sie sind nicht dem Vater zugewandt.
Nein, sondern ich strebe vorwärts. Ich ziehe ihn ja beinahe. Ich strebe vorwärts und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Symbolkraft. Und deswegen ist das meiner Meinung nach wirklich ein ideales Titelbild. Aber die Frage zu beantworten, ob ich den Vater gefunden habe, ich habe den Menschen gefunden. Ja, das habe ich. Und natürlich ist ganz klar, das konnte nur mein Vater sein, weil über jemand anderen hätte man diese Form von Material nicht. Ich hätte das auch nicht schreiben können, wenn er noch gelebt hätte. Niemand von uns lebenden Menschen kommt so nah an eine andere lebende Person ran. Wir haben alle unsere Reservate. Wir machen alle irgendwo zu. Wir sagen alle, das geht dich nichts an. Und wenn man so will, waren die Menschen, die ich beschrieben habe, mir ziemlich schutzlos ausgeliefert. Und ich habe mir ja auch sowohl verbalisiert als auch natürlich in meinem Kopf Gedanken darüber gemacht, kann ich das eigentlich machen? Da ich aber mir ziemlich schnell klar gemacht habe, ich kann dieses Buch nur machen, wenn ich ihn in aller Vollständigkeit beschreibe. Ich kann ihn nicht frisieren, ich kann ihn nicht zensieren, ich kann nicht irgendwas abschneiden, was mir
nicht... Ich glaube, irgendwann heißt es im Buch, ich kann ihn nicht so backen, wie ich ihn will.
Ich kann ihn mir nicht so backen, anders als er ist, steht da, ja. Und dieses muss man aber aufschreiben. Wenn ich ihn mir frisiert hätte, dann wären wieder diese Lichtgestaltbeschreibungen dabei rausgekommen, die ich nun wirklich zur Genüge gelesen habe. So als wären nun gerade, also dieser Personenkreis, nämlich die Verschwörer des 20. Juli, alles Menschen gewesen ohne Fehl und Tadel. Das waren sie nicht. Das waren sie nicht und ich finde, der Respekt und die Anerkennung und die Nähe entsteht durch die Tatsache, dass man sie vollständig, so vollständig wie irgend möglich sieht. Dann wird auch der Weg, den sie gegangen sind, umso bewundernswerter, umso mehr Empathie und Dabeisein ist bei mir jedenfalls entstanden. Und ich hätte es eine Anmaßung gefunden, wenn ich irgendwelche Sachen weggelassen werde. Ich bin gefragt worden, was hätte ich gemacht, wenn ich einen Mörder gefunden werde, einen richtigen. Also wenn er ein SS-Mann gewesen wäre, der seinerseits damit beschäftigt gewesen wäre, Kirchen anzustecken, in denen Zivilisten waren oder so. Ich habe Glück gehabt, er war es nicht. Hätte ich das rausgefunden, hätte ich das aufgeschrieben.
Ihre Gefühlslage jetzt, Frau Bruns, es liegt hinter Ihnen. Sind Sie befreit? Sind Sie erleichtert? Was sind Sie?
Ich bin glücklich, dass es mir gelungen ist, das wirklich zu machen. Es hat mich ja, seit ich diese Aufnahmen vom Volksgerichtshof damals 79 gesehen habe, hat es mich umgetrieben, dass ich das machen wollte. Da ist mir was Gutes gelungen, da ist mir was Wichtiges gelungen. Ich habe ihn niemals denunziert und ich respektiere ihn unendlich.